Thema.
Interview mit Mentalist.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 93. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Im Intro habt ihr es schon gehört, es handelt sich mal wieder um ein Interview und zwar mit der Band Mentalist und dafür habe ich Peter Moog am anderen Ende dieser Leitung. Hallo Peter.
Hallo Markus.
Wie geht es dir?
Sehr gut, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und dann lass uns mal beginnen.
Ja, sehr gerne. Eine Tradition, von der du nichts wissen kannst. In diesem Podcast ist es üblich, das Interview zu beginnen mit einer Frage, die nichts mit Musik und auch nichts mit Metal zu tun hat. Also jetzt nichts Schlimmes, nicht irgendwie deine Konfektionsgröße oder sowas, eher sowas Alltägliches. Und heute bin ich über einen Sachverhalt gestolpert. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Sperrmüll. Kennst du das, wenn du irgendwohin unterwegs bist und Sachen draußen stehen und du dich so fragst, wo haben die Leute den Kram eigentlich die letzten Jahre gehabt? Weil der kann unmöglich aus der Wohnung gerade aktuell gekommen sein. Kennst du so Situationen?
So Situationen kenne ich. Manchmal fällt man auch im Wald über Sperrmüll. Also das ist ja oft auch nicht am Straßen schön geordnet, sondern oft dort, wo er nicht hingehört.
Und kennst du auch wirklich diesen Gedanken, dass du dich fragst, wo habt ihr diesen Kram versteckt gehabt? Der kann doch nicht in der Wohnung gewesen sein.
Da bist du ein bisschen tiefgründiger als ich. Also mich interessiert eher die technische Frage, wie man das Tetris-mäßig dann zusammenbauen würde, um es auf wenig Platz zu verstauen. Aber zu den Quellen mache ich mir selbst.
Ja, aber hier ist es wirklich oft so. Also ich wohne ja in Moers und hier steht mit einer solchen Regelmäßigkeit Zeug draußen. Also wirklich uraltes Möbelgedönse, wo ich denke, Leute, das war doch nicht euer Interieur der Wohnung. Das kann doch nicht sein. Das müsst ihr doch irgendwo Jahrzehnte im Keller gebunkert haben. Also ganz... ganz komische Sachen stehen hier immer rum.
Ja, vielleicht ist es auch Moers-exklusiv, das weiß ich jetzt.
Ach so, der Moerser Sperrmüll, ein Thema für sich.
Ja, oder lass es uns doch besser ausdrücken, Antiquitäten, Moerser Antiquitäten.
Ah, ich merke schon, du hast immer direkt ein vernünftiges Label für alles, ja? Wunderbar, aber dann lass uns ins eigentliche Interview starten. Das war jetzt ja ein lustiger Einstieg. Ich glaube, jetzt sind wir warm gequatscht für die eigentlichen Themen rund um Mentalist. Du bist ja einer der beiden Masterminds, würde ich mal behaupten, zumindest aus musikalischer Sicht. Kann man das so sagen?
Sagen wir so ein bisschen die treibende Kraft hinter Mentalist. Wir haben natürlich, wir sind ein tolles Team, ne? Jeder beherrscht sein Instrument gut und insofern ist es jetzt nicht schwierig, Mentalist ein bisschen voranzubringen, ne? weil es eben aus einem sehr, sehr guten Team und sehr guten Musikern besteht. Und ja, aber ich bin sozusagen quasi Gründungsmitglied und halte so ein bisschen die Fäden zusammen und bin jetzt mit Kai einer der Song-Hauptwriter.
Mentalist, der Name. Wo kommt der eigentlich her oder was bedeutet er für euch? Ich gehe mal davon aus, der hat jetzt nichts mit einer US-amerikanischen Fernsehserie zu tun.
Nein, da werden wir öfters drauf angesprochen, aber grundsätzlich hat man ja mal das Problem, wenn man eine Band gründet und sagt man mal jetzt nicht 1980 an der Reihe war, sind so gut wie alle Namen vergeben und dann beginnt halt erstmal eine Recherche und man möchte ja auch irgendwas Mystisches haben, also wir haben da schon 50 oder 100 Namen geprüft und geguckt, gibt es noch die Internetdomains und so weiter, also es ist gar nicht so einfach, es muss ja auch etwas sein, wo man sich persönlich damit identifiziert. Und wo man auch ein bisschen sein Konzept unterbringen kann. Und da ist, als mir Mentalist eingefallen ist, war mir klar, dass man da ein tolles Konzept hinten dran stellen kann und passt auch sehr gut zu einer Heavy-Metal-Band. Und dann war auch jetzt die Domain frei, aber man hat natürlich das Problem mit der Fernsehserie. Also wenn man auf YouTube jetzt Mentalist sucht und dann kommt, glaube ich, erstmal 1 Milliarde Simon Baker-Folgen. Also muss man schon einen Songtitel zusätzlich eingeben und dann zu Mentalist zu gelangen.
Also ich habe auch nicht geglaubt, dass es was mit der Fernsehserie zu tun hat, aber ich kann mir dieses Problem schon sehr gut vorstellen, weil die Serie war, glaube ich, damals sehr erfolgreich. Die hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber darüber möchten wir ja gar nicht reden, sondern vielmehr über die Band jetzt. Und zwar, euer neues Album ist jetzt gerade erschienen im April, Album Nummer 4, Earthbreaker heißt es. Und je nachdem, wie man das jetzt betrachtet, habt ihr euch da verdammt viel Zeit mitgelassen, denn ihr habt 2020 euer Debüt Freedom of Speech veröffentlicht, noch nicht mal 365 Tage später, das zweite Album schon, A Journey into the Unknown, dann etwas mehr als ein Jahr später, euer drittes Album und jetzt sind 2,5 Jahre vergangen. Das ist ja also für eure Verhältnisse fast eine Winterschlafzeit. Was ist in den 2,5 Jahren passiert? Warum hat es so lange gedauert, bis Earthbreaker den Weg in die Metal-Gemeinschaft gefunden hat?
Ja, also wir hätten eigentlich, hast du recht, 2 weitere Alben machen müssen in dieser Zeit. Letzten Endes ist es darauf zurückzuführen, dass es natürlich darum geht, wie viel Zeit ich persönlich und Kai, also mit dem anderen Songwriter verbringe. Ne? Wenn wir sehr viel Zeit miteinander verbringen können und dann auch sehr schnell mit Songs schreiben. Wenn man jetzt aus irgendwelchen Gründen, der eine ist im Ausland, der andere dann in Deutschland beispielsweise, dann sich ein paar Monate oder Wochen nicht sieht und dann stockt der Prozess. Also das war bei den ersten 3 Alben haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht, ne, waren auch im Ausland in Urlaub zusammen und haben komponiert. Und jetzt beim letzten Album hat das jetzt räumlich nicht immer geklappt, dass man da zusammen war. Wir haben auch eine Deutschlandtour gespielt, war jetzt nicht die größte Tour, aber trotzdem muss man ja erstmal ein paar Wochen vorher proben und es auf andere Dinge konzentriert. Und nach der Tour will man jetzt auch mal ein paar Wochen seine Gitarre nicht sehen. Und insofern sind diese Dinge zusammengekommen. Also das heißt, wir sind gleich produktiv. Wir waren auch jetzt nicht zwingend fauler. Also es war einfach so, dass wir nicht so oft zusammensitzen konnten bezüglich Songwriting.
Und ich glaube, du warst auch mit irgendwas ganz anderem beschäftigt in dieser Zeit. Kann das sein?
Ja, genau. Also vor 3 Jahren habe ich mit Alex Landenburg, das ist der Camelot-Drummer und er spielt auch bei der Band Syra in Schweden. Wir haben uns entschieden, einen Streaming-Service zu machen, ähnlich wie Spotify, bei dem die Künstler besser bezahlt werden. Und das ist natürlich auch eine riesengroße Aufgabe, jetzt quasi so etwas aufzubauen, wie jetzt bei einem Milliardenunternehmen wie Spotify und gleichzeitig zu versuchen, die Welt ein bisschen zu verbessern. Also gab es da sehr viele Verhandlungen mit Musiklabels, in den USA teilweise auch Investorengespräche. Also da war ich natürlich, sagen wir mal, noch auf einer zweiten Hochzeit intensiv eingebunden parallel.
Ich glaube, das ist ein Thema, über das wir bestimmt mal eine separate Podcast-Folge machen könnten. Aber eine Frage, gibt es auf Rock dann auch Podcasts oder nur Musik?
Ja, also auf Rock gibt es im Moment knapp 60 Millionen Songs. Podcasts sind noch nicht da drauf. Es ist einfach eine sehr, sehr große Aufgabe und wir bekommen ja 1000 Wünsche von allen Seiten. Dieses bräuchte man, dies könnte man machen und so weiter. Da müssen wir uns immer so ein bisschen entscheiden und einen Schritt nach dem anderen gehen. Und Podcast ist jetzt nicht das Allerwichtigste für den Metal Streaming Service. Also muss man erstmal gucken, dass vielleicht Iron Maiden und AC/DC streambar sind. Dann mittelgroße Bands und dann auch die kleineren. Und im Moment sind wir so, dass wir gerade noch die kleineren Bands suchen, die wir noch nicht unter Vertrag haben. Und danach kommen dann vielleicht die Podcasts. Es sei denn, es ist ein Metal-Podcast. Also was wir natürlich machen können, wir könnten einen Metal-Markus-Channel dort anlegen, das auch relativ einfach und eine Podcast auch dort ablegen.
Das wäre natürlich eine spannende Option. Können wir mal drüber nachdenken.
Kommt auch mein Herzchen dann.
Sehr schön. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Wir möchten über das neue Album sprechen. Zuvor aber noch eine Sache. Ihr habt jetzt quasi 2 Schlagzeuger. Also zu eurem Line-Up seit dem ersten Album gehört ja Thomen The Omen Stauch, bekannt als ehemaliger und langjähriger Schlagzeuger von Blind Guardian. Und ihr habt jetzt einen Live-Schlagzeuger. Wie genau muss man sich das jetzt vorstellen? Also warum habt ihr das so gehandhabt? Ist Thomen nicht mehr in der Lage, Live-Konzerte zu spielen, körperlich?
Also körperlich ist er auf jeden Fall in der Lage, Live-Konzerte zu spielen. Es ist eher, sagen wir mal, der Tourstress. Also er hat ja auch eine Familie, eine Tochter und natürlich war er das früher bei Blind Guardian gewohnt, diesen Tourstress. Und bei Blind Guardian muss man sagen, hat man auch ein Drum-Techie und bekommt viele Dinge automatisch organisiert. Ne? Wir jetzt als Mentalist sind ja eine kleinere Band und müssen quasi selbst anreißen, selbst aufbauen, selbst uns um selbst um alles kümmern. Und er schafft das eigentlich zeitlich und auf Stresslevel nicht so zu kombinieren. Er muss dann oft nach Hause fahren und dann wieder in die andere Stadt, die dann immer mal 200 Kilometer, mal 400 Kilometer weit weg ist. Und da haben wir einfach gesehen, er tut sich und uns keinen Gefallen, ne, wenn er sich diesem Stress aussetzt. Wenn er dann am Schlagzeug gesessen hat und dann hat er super gespielt, also absolut super. Also es geht gar nicht ums Spielen, das ist eher schade, ne, dass er nicht spielen kann. Also da, wenn ein Thomen hinter einem spielt, das trägt einen schon extrem stark beim Konzert. Ja, aber da haben wir gedacht, wir wollen diese Unsicherheit jetzt gar nicht haben und im Prinzip auch da Thomen jetzt nicht unter Druck setzen, wenn wir jetzt sagen, wir spuren hier und da nochmal und das. Deshalb haben wir gesagt, wir suchen uns eine Alternative, also jemand, der die Konzerte spielt, jetzt nicht kompositorisch stark in die Band, auf die Band einwirkt, sondern quasi die Touren spielt. Und das macht der Jan. auch ein super Typ hier, den wir hier kennen aus Saarbrücken, Oldschool-Metaller. Also ich sehe, habe ihn schon seit Jahren immer auf Facebook mit Iron Maiden-Postings gesehen und ich weiß nicht, eh schon, er hat immer genau das geschrieben, was ich auch geschrieben hätte. Und ja, wir haben auch oft schon gechattet und so weiter. Und Kai, unser anderer Gitarrist, kennt ihn auch. Und dann haben wir ihn gefragt und sind sehr froh, dass er gesagt hat, er würde das machen. Er hat auch dann geprobt, also für sich. Dann haben wir zusammen gespielt, das hat gut funktioniert. Und ja, das ist natürlich so, wir haben zwei Drummer. Sieht dann erstmal merkwürdig aus, aber es ist ja eine klare Rollenverteilung. Und das ist halt das Beste, ja. Also wir funktionieren live sehr gut und wir funktionieren dann auch bei auf CDs und beim Komponieren sehr gut.
Dass ihr auf CD sehr gut funktioniert, kann ich bestätigen. Live habe ich euch leider noch nicht sehen können, aber vielleicht ändert sich das ja in der Zukunft. Und dann lass uns mal reinstarten in euer Album. Also ein Intro zu nennen, ist doch eine scheiß Idee, oder?
Ja gut, mit dieser Kritik muss ich jetzt leben. Das Recht, da hat die Kreativität war mit der letzten Note weg, sodass es nicht mehr gereicht hat, für das Intro einen eigenen Songtitel zu finden. Bei den ersten beiden Alben gibt es ja auch Intros und da haben wir uns die Mühe gemacht, quasi das Intro, das Vier zu benennen oder wie auch immer.
War auch nicht so ganz ernst gemeint, aber das war wirklich so, ich habe die CD in der Hand gehalten und dachte, Intro, echt Leute.
Ganz kleinen Punktabzug, also muss ich dir zu 100% recht geben. Und das Schlimme ist, das ist der Start des Albums, ja, es geht ja schon fantasielos los mit Intro.
Aber dafür geht es danach ziemlich brachial los für eure Verhältnisse, würde ich mal sagen. Also der Earthbreaker, muss ich sagen, da habe ich nur gedacht, hui, das klingt aber so, als wärt ihr reichlich wütend. Weil dieser Song ist, finde ich zumindest, für die Verhältnisse der letzten oder eurer letzten, okay, so viele Alben habt ihr ja nicht, aber wenn ich mir so einen Überblick über die anderen drei Alben verschaffe, finde ich schon, dass Earthbreaker sehr böse startet. Ist das Absicht?
Ja, das ist Absicht. Also wir können vielleicht nachher noch über den Sound sprechen. Also ein großer Grund, ein Hauptgrund, warum das Album, sagen wir, härter klingt, ist der Sound auch. Jetzt speziell das Lied Earthbreaker. Ja, also wir wollten einen schnellen, harten, wütenden Song schreiben und ich bin ja auch jetzt als Gitarrist, wenn ich jetzt Amso Grips schreibe, auch von Death Metal Bands inspiriert und das ist dann so, dass ich Amso mal so ein bisschen Gitarrengriffs ähnlich wie Chuck Schaltener von Death mir dann einfallen. Also ich will jetzt nicht an dem lieben Gitarrengott mich am besten, aber irgendwann, oh, das war aber schon ein hartes Riff mit Death-Einschlag. Ja, und das ist einfach so, dass wir bei Earthbreaker quasi unsere harten Riffs, die uns eingefallen sind, rausgeholt haben und haben gesagt, es gibt da keine Grenzen, was Härte und Geschwindigkeit und Disharmonie betrifft. Ja, man muss ja auch noch sagen, es gibt ja ganz normale Melodien, wie alle meine Entchen, aber man kann ja auch ein bisschen schiefe Melodien spielen, indem du so Halbnoten einbaust und das ist halt die Kombination von schnell, hart und etwas disharmonisch.
Im Allgemeinen finde ich aber auch, dass die gesamte erste Hälfte des Albums sehr, vielleicht nicht unbedingt wütend, aber sehr desillusioniert und sehr traurig klingt, was speziell, wie ich finde, ja an den lyrischen Themen liegt. Also ich habe die CD-Hülle hier. Earthbreaker an sich klingt ja schon alles andere als schön und ist ja auch sehr grafisch auf dem Cover dargestellt. March on Legionnaire, Event Horizon, Millions of Heroes und Lord of the Wasteland, das sind ja alles jetzt nicht, keine Ahnung, so Power-Metal-Titel wie ne, wir reiten in den Krieg und töten den bösen Drachen oder so, sondern ja schon ernste Themen. Sind das Dinge, die aus der aktuellen Weltlage gekommen sind oder gibt es irgendeinen anderen Grund für diese sehr im ersten Moment negativen Texte auf dem Album?
Ja, also wir singen ja nicht, wir reiten in den Krieg mit Drachen, sondern wir reiten in den Krieg ohne Drachen.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja, nee, ich weiß natürlich 100%, was du meinst. Also ist ja klar, ne? Wir sind natürlich ein bisschen auch getroffen von der Weltlage und jetzt ist ja so, vor 3 Jahren haben wir alle mitbekommen, mit dem Krieg, der jetzt in Europa stattfindet. Wir kennen teilweise auch Menschen, die da betroffen sind. Meine Frau ist Ukrainerin, also für mich war das ein extrem negativer Stressmoment, der bis heute noch nicht vorbei ist und er ist so existenziell und da hängt es auch immer davon ab, wie empathisch man als Mensch ist und wie nah man an der Sache dran ist. Ne? Man kann Nachrichten gucken und denken, okay, da wird jetzt in Sudan gekämpft. Und schaltet aus und macht 5 Minuten, jetzt höre ich diese Musik oder mache jetzt XY. Oder man ist ein bisschen empathisch, denkt, was bedeutet das für diese Millionen Menschen, die jetzt nicht weit weg sind? Und dann ist das schon ein Thema, wenn man da nah dran ist, dass man das eigentlich so loslässt. Es gibt nichts Negativeres als Krieg. Natürlich kann jemand sterben, Verwandtschaft sterben, bekommt einen Herzinfarkt oder Krebs. Aber das ist ja mehr oder weniger natürlich, ne, von der Natur herbeigeführt. Aber wenn, sagen wir, 1 Million Menschen versuchen, 1 Million andere Menschen zu töten, das ist natürlich etwas, was aus uns Menschen entsteht. Also es ist das Negativste, was Menschen überhaupt machen können. Und wenn man da wirklich drüber nachdenkt und dann auch ein bisschen Empathie mit der betroffenen Seite hat, dann ist das Schlechteste, was es gibt auf der Welt. Mit Sicherheit. Und auch das Negativste, was in Menschen drinsteckt. Und das haben wir versucht, so ein bisschen zu verarbeiten mit der Musik. Und deshalb ist sie hart und böse und ist quasi nur so ein kleiner Spiegel von den negativen Sachen, die vielleicht in uns Menschen drinstehen.
Ist denn der erste Teil des Albums sowas wie ein Konzeptalbum? Weil zumindest die Songs 1 bis 6, also ziehen wir mal das Intro jetzt wirklich ab, wirken auf mich so ein bisschen, als wären das alles wirklich Sachen, die rund um das Thema Earthbreaker im weitesten Sinne sich drehen könnten. Also darum, die Erde geht vor die Hunde, wir zerstören uns selbst, wir zerstören Mutter Natur und weiß ich nicht was. Und wie gesagt, ich finde, es ist so, die erste Hälfte wirkt sehr in sich geschlossen und sehr traurig.
Also ich muss sagen, es ist ein bisschen Zufall und doch kein Zufall, denn man komponiert ja die Songs und wir gehen jetzt nicht voran und machen eine Geschichte und fangen beim ersten Song an und gehen dann bis zum 10., sondern es gibt verschiedene Ideen. Dann werden die Songs ausgearbeitet und zum Schluss hat man die Songs da liegen und entscheidet, in welchen dramaturgischen Aufbau möchte ich sie aufs Album bringen, ne? Und da hört der Zufall dann eben auf, also wie die Songs entstehen, das ist dann eher zufällig. Aber wie man sie dann anordnet, wenn es darum geht, wie man die CD gestaltet, und da wurde das, haben wir uns dann entschieden, das so zusammenzustellen, damit das eben diese dichte Atmosphäre gibt. Also insofern gebe ich dir recht, aber letzten Endes ist es auch Zufall. Das ist jetzt kein Konzept, das von Anfang an so gewollt ist, dass die ersten 6 Songs hart sind und danach die Sonne scheint.
Ja, das jetzt nicht, aber zumindest kehrt man wieder ein bisschen so die humoristische Seite raus, ne? Oder auch vielleicht die fröhlichere Seite, weil der Song All for One ist ja, würde ich sagen, eine Liebeserklärung an eure Fans oder allgemein an den Zusammenhalt, den es so in der Metal-Szene gibt. Weil, also ich habe den Text so verstanden, komm zu einem Konzert und da kannst du gute Laune haben und alles vergessen und zusammen sind wir alle glücklich. Glaubst du, dass es dieses Zusammenhaltsgefühl in der heutigen Metal-Szene wirklich immer noch gibt? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bestimmte, nennen wir sie mal elitäre Kreise, sich sehr gut im Gatekeeping aktuell betätigen und bestimmte Bereiche sehr rein in Anführungsstrichen halten wollen.
Also muss ich auch die leider traurige Antwort geben, nein, das glaube ich nicht. Das ist ein bisschen romantisch gemeint und ist natürlich romantisiert. Ist ja klar, wenn man 100 Menschen hat, sind vielleicht 5 Superliebe dabei und 5 böse Menschen, ja, und das ist in der Heavy-Metal-Welt ja letztlich anders. Heavy-Metal, würde ich sagen, hat nur einen Unterschied, es ist so eine Art Subkultur, ja, aus den Menschen. Und egal wie gemein sie aussieht oder wie düster alles aussieht, es ist doch viel, viel, viel netter und kollegialer, als das scheint. Also Heavy Metaler sind vielleicht überdurchschnittlich kollegial, loyal zueinander und nehmen auch Rücksicht, aber sie sind auf keinen Fall Heilige. Und auch da gibt es Narzissten, die dann denken, sie sind die Könige. Und auch da gibt es Ideologien, die vielleicht jetzt nicht so toll sind. Aber ich denke schon, dass es eine sehr, sehr gute Community ist. Ja, und deshalb darf sie auch besungen werden. Aber man muss natürlich auch die kritischen Dinge nicht aus den Augen verlieren. Aber eine Sache möchte ich dazu sagen. Ich habe irgendwie vor ein paar Jahren meine Doku über Wacken gesehen, in ZDF oder so. Und da haben sie die Sanitäter befragt. Wie war Wacken dieses Jahr? Und dann haben sie gesagt, oh mein Gott, dieses Jahr war schlimm. Und dann hat der andere gesagt, ja, es gab 3 Sonnenbrände und einmal Schürfwunde. Also doppelt so viel wie letztes Jahr. Ich meine, das spricht eigentlich für die Heavy-Metal-Szene, ja, also es ist, wenn es das ist, was sagen wir mal 80 Millionen alkoholisierte Heavy-Metal-Fans, die 3 Tage auf einer Wiese schlafen, hervorbringen, dann muss man sagen, es ist eine sehr, sehr freundschaftliche, kritische Community und deshalb dürfen wir sie auch besingen.
Aber dir ist schon klar, dass du allein mit Wacken jetzt schon wieder für manche Leute hart polarisieren wirst, ne? Weil es jetzt ganz viele Leute gibt, die sagen, Wacken ist kein Metal-Fest.
Das ist ja okay. Also es ist egal, was man sagt. Es gibt 1000 Meinungen, das akzeptiere ich. Ja, also dann ist Shitstorm bekommen.
Also ich stehe dazu. Ich fahre auch gerne nach Wacken und meine Meinung ist auch ganz ehrlich, dem das nicht passt, der muss da ja nicht hingehen. Der muss sich aber dann nicht auf den asozialen Medien so aufregen und so tun, als wäre er der Bewächter des Grals oder so.
Aber das ist ja das, was du gesagt hast. Es gibt Dinge, die provokativ rein sind und true oder was weiß ich. Aber wenn ich jetzt in die Sauna heute Abend gehe, dann freue ich mich auch, wenn Heavy Metal im Hintergrund läuft. Insofern kann Wacken ja nicht so schlecht sein, selbst wenn es dann eine Entertainment-Veranstaltung ist. Dann ist es eine Entertainment-Veranstaltung mit extrem guter Musik.
Amen.
Amen.
Es gibt dann so einen Song auf eurem Album, wo ich mich gefragt habe, wie ernst der gemeint ist. Das ist Mistress of Pain.
Ja, da hoffe ich, dass ich nicht zu viel intime Dinge jetzt erzähle. Aber der ist thematisch von unserem zweiten Gitarristen Kai inspiriert, der in einer Beziehung so dazu, sagen wir mal, eine sehr dominante Frau hat, die jeglichen Aspekt seines Lebens, im Prinzip jeder Atemzug, den er macht, kontrolliert hat und extrem misstrauisch war und immer gedacht hat, er hat irgendwas Böses mit Schilder oder will andere Frauen treffen oder was ist eh schon. Dabei war er sich ein Brötchen kaufen in der Bäckerei und musste sich dann quasi lange rechtfertigen. Man musste solche Dinge immer mit Humor nehmen, ne? Und dann so ist quasi, das ist quasi die Mistress of Pain und der Song so ein bisschen bunte Überzeichnung von seiner Erfahrung.
Und die Peitschenschläge und das laute Autsch sind dann aber auch genauso gemeint, ja?
Nee, das ist genau das, was eben nicht so war. Das ist was sehr, sehr Psycho, der Song, ja. In Wirklichkeit ist das, sagen wir, mit extrem wenig körperlicher Gewalt, aber viel seelischer Gewalt gemeint. Aber es ist so, wenn so ein Song entsteht und kurz bevor der dann live ist, denkt man, an der Stelle ist vielleicht eine Länge oder da ist kurz Platz, da könnte man noch irgendwas Interessantes einbauen. Und da hatte ich die Idee, dass der Song vielleicht ein bisschen interessanter wird, wenn an der Stelle die Peitsche kommt. Und das ist auch wirklich so, bei Reviews oder so wurde jetzt öfters gesagt, ja, der Song mit der Peitsche oder, also es wurde so ein bisschen aufgegriffen. Aber die Mistress of Pain ist in Wirklichkeit ein Control-Freak.
Habe ich auch in der Tat vom Grundsatz genauso verstanden, aber ich fand es halt auch sehr lustig aufbereitet. Aber lustige Aufbereitungen sind ja auch ein Thema, das ihr schon seit dem ersten Album habt. Ich erinnere mich an den Song vom ersten Album, wo es irgendwie hieß, dein Mobile-Phone steckt in deinem Kopf, weil du angefahren worden bist, weil du nicht aufgepasst hast oder so. Ich komme gerade nicht auf den Titel, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Nein, heißt das auch. Und da geht es eben auch um, dass man heute nicht mehr im Jetzt ist, sondern statt dass man sich, wenn man vor dem Grand Canyon steht, dann den Grand Canyon genießt, zieht man ihn die ganze Zeit durch sein eigenes Phone und seine eigene Kamera. Und da geht es bei Digital Mind so ein bisschen darum.
Ja, oder auf Konzerten ist das ja auch oft so, ne? Also wie oft steht man, weiß ich nicht, in der dritten, vierten Reihe und sieht vor sich nur hochgehaltene Handy-Displays und denkt, eigentlich wollte ich gerne die Leute auf der Bühne so nicht durch dein Handy-Display, sondern in echt sehen. Und warum filmst du eigentlich bei einem 90-minütigen Konzert gefühlt 50 Minuten? Das ist eine ganz komische Entwicklung.
Das darf jeder natürlich für sich selbst entscheiden, ja. Also liebe Hörer, die das machen, ja, bitte Shitstorm nicht. Die Klassiker leider Spaß. Aber jeder darf das selbst entscheiden, aber ich denke, es gibt manchmal so einmalige Szenen im Leben, die es nur eben einmal gibt, wenn man im Urlaub an irgendeiner Stelle ist, wenn man bei einem Konzert seiner Lieblingsband ist. Und dann bin ich persönlich für mich lieber im Hier und Jetzt, ja, statt zu überlegen, hier ist ein technisches Gerät und bin dann distracted total mit dem technischen Gerät.
Genau, so ist das. Es gibt einen Song auf eurem Album, der mit der Nummer 9 ist, das ist der Monkey King, der Affenkönig. Und ich fand das sehr spannend, weil es wird im Text nicht explizit gesagt, es wirkt aber so, als wäre das ein Zirkelschluss zum Opener eures ersten Albums, also zum Opener nach dem Intro, das nicht Intro heißt. Ich glaube, es heißt Metasphere oder...
Danke für den Seitenhieb, okay, verstanden.
Ja, muss sein, damit müsst du jetzt leben. Also ich fand das Album super, ne? Ich habe, glaube ich, 9 Punkte auf Leading for Metal gegeben, also. Aber selbst da konnte ich mir das nicht verkneifen mit Intro, echt jetzt. Also, zurück zum Thema. Der Monkey King wirkt ebenso ein bisschen, als würde es auch um Donald Trump gehen, der ja auch Thema bei Freedom of the Press war. Aber eigentlich kann das ja gar nicht sein, weil ich gehe davon aus, der Song und auch der Text ist ja schon wesentlich länger in der Vergangenheit geschrieben worden, als bekannt war, dass Donald Trump wieder Präsident wird. Aber irgendwie kann man schon so glauben, dass das so Happy Coincident ist, oder?
Ja, also... Das Thema ist sehr ähnlich. Bei Freedom of the Press ging es ja genau um die Pressefreiheit, die von Diktatoren beschnitten wird als Anfang, während sie dann langsam Diktator werden. Und Freedom of Press hat ja quasi die Geschichte, man startet irgendwie, ist einfach nur ein guter Redner. Und in der Song steckt extrem viel drin, mit welchen Mechaniken schafft man es, Diktator zu werden. Ja, und das gibt ja mehrere. Es ist vielleicht nicht nur Trump, der da passen würde, sondern es gibt ja auch noch ein paar andere. Und Monkey King, also der neue Song, da ist eigentlich das Ergebnis schon. Also das heißt, man hat so eine Menge, ja. Und wie soll ich sagen? Es ist natürlich ein bisschen lustig gemeint, es ist natürlich auch metaphorisch. Ich weiß gerade, den Film Idiocracy kennst?
Ich glaube ja.
Also werden so zwei Jungs eingefroren, ja, und wachen irgendwie so in, weiß ich nicht mehr, 30, 40, 50 Jahren auf und alle Menschen sind so total verblödet. Und das ist deshalb, weil die dümmsten Menschen die ganze Zeit Kinder kriegen, ja, während die Intelligenten studieren und quasi mit der Arbeit vergessen, überhaupt Kinder zu machen. So, also Generation für Generation wird dümmer und dann landen sie in so einer Welt, wo wirklich alles auf den Kopf gestellt. Das ist ein sehr lustiger Film. Und ja, der ist so ein bisschen, der Song ist ein bisschen inspiriert davon, ne? Der, das hat ja, ein Affe könnte theoretisch die Menschheit auch regieren, ohne dass die Menschen das merken. So, das ist so im Prinzip so ein bisschen die Message. Und auch der Song Idiocracy wird einmal kurz erwähnt. Also es ist jetzt kein, nicht exakt Idiocracy, aber nimmt so ein bisschen dieses Szenario auf und ist damit quasi Freedom of the Press 4 Jahre später. Könnte auch 40 Jahre jetzt sein, aber ja, ist quasi, als kann man als Nachfolger sehen.
Also wenn der Freedom of the Press am Boden liegt, dann regiert der Monkey King sozusagen.
Genau, wenn er, genau so ist es.
Dann gibt da den Abschlusssong, dessen Eröffnungssequenz mich unwahrscheinlich an Iron Maiden erinnert. Der Song hört auf den Titel A New World. Wie ist das? Wenn ihr einen Song komponiert, denkt ihr manchmal vielleicht, oh, das klingt jetzt sehr offensichtlich nach irgendetwas anderem, sollten wir das wirklich so tun? Du hast ja eben schon gesagt, Death war vielleicht manchmal ein Einfluss für die härteren Riffs. Kommt das schon mal vor, dass man irgendwas komponiert und dann, wenn man es mal aufgenommen hört, denkt, eieiei, da bin ich aber vielleicht doch sehr hart am Plagiat schon dran?
Also da muss ich mich natürlich jetzt entschuldigen und Kai zu 100% die Schuld in die Schuhe schieben, weil jetzt diese Motiv von Kai geschrieben wurde. Aber es ist natürlich so ein bisschen, wie du sagst. Also ich meine, keiner hat ein Anrecht auf eine Melodie und es gibt auch nur 7 Noten. So, und ich persönlich finde Iron Maiden Melodien super schön, ja. Und ich würde mir wünschen, dass Iron Maiden einfach noch 100 Alben wie in den 80er Jahren machen und kann gar nicht da genug davon bekommen. So, jetzt bist du auf deiner Gitarre. Du komponierst eine Melodie und denkst, oh mein Gott, das klingt schön. Natürlich ist es ähnlich wie Iron Maiden diese Melodie schreiben würden. Es ist kein Plagiat, es ist ja nicht 1:1 das Gleiche. Also andere Rhythmik, andere Noten, aber dieses Gefühl ist dann da. Und ja, da fällt schon öfters eine harte Entscheidung. Das heißt, wir werfen etwas in den Mülleimer, weil wir dann sagen, okay, das ist, könnte vielleicht zu ähnlich etwas anderem sein, obwohl man hat es ja auf seine eigene Kreativität geschaffen. Aber manchmal sagt man, nein, das ist uns jetzt scheißegal, es ist schön. Uns fällt eine Geschichte ein und das haben wir jetzt bei diesem Song gemacht. Das heißt, wir haben das Riff beibehalten und zelebrieren es quasi im kompletten Song. Also statt dass man es versteckt, jetzt wird das Riff dann quasi extrem häufig benutzt. Plagiat, ich finde es schwierig, ist eine Grauzone, ne? Aber das ist jetzt natürlich bewusst gewesen und wir ist ja eine Hommage, ne? Also eine Ehrung von Iron Maiden, wenn wir sowas haben.
Ja, ich würde es auch so sehen, aber ich glaube, du kennst das auch. Manche Sachen, es gibt ja ganze Bands, die wirklich Alben veröffentlichen, die, wo du wirklich, wenn du sie anmachst, stellenweise denkst, ist das ein verloren gegangenes Album, das irgendwie so zwischen Seventh Son of a Seventh Son und No Prayer for the Dying gehören würde oder sowas.
Nenn mir diese Alben, weil ich liebe diese Musik. Nennen sie mir ruhig, weil ich könnte wirklich noch 50 solche Alben hören. Aber das ist bei uns jetzt natürlich nur in einigen Situationen so. Ne, also unser Stil ist geprägt durch sehr viele Einflüsse und wir haben auch natürlich auch was Eigenes, aber manchmal per Zufall trifft man halt auf etwas, was so ein Gefühl gibt, das ist jetzt Iron Maiden, das ist jetzt verspieltes Halloween oder was auch immer und dann muss man halt entscheiden, ne? Nimmt man es rein oder nimmt man es nicht rein.
Also etwas, was wirklich wie ein verlorenes Maiden-Album klingt, sind die Stray Gods. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Jetzt kenne ich sie, das heißt, ich weiß jetzt schon, was ich nachher dann googeln werde.
Dann berichte mir im Nachgang mal, ob du die gleiche Assoziation dann hatte.
Ja, wobei man muss immer noch sagen, es kommt noch auf die Qualität natürlich an. Ne? Iron Maiden mag diese Melodie haben, so und diese Rhythmik, aber es ist ja natürlich auch ein Steve Harris Bass hinten dran. Es ist dieses Nico McBrain Schlagzeug, der extrem viel macht und immer das Passende eigentlich macht. Also es ist nicht die Melodie. Und wenn man so 3-4 Noten hört, denkt, das könnte eine Maiden-Melodie sein, ist es halt noch lange nicht Maiden. Und wenn eine Band ein Maiden-ähnliches Album rausbringt, dann weiß ich halt nicht, ob der Sänger dann auch deine 3-4 Oktaven singen kann und dieses Vibrato auf der Stimme dann hält auch bei den hohen Noten. Also es ist letztendlich dann eine Qualitätssache. Nur weil man wie Iron Maiden klingen will, klingt man nicht wie Iron Maiden. Man muss auch diese Hochbegabung der einzelnen Musiker haben, denke ich mal.
Und was mir noch einfällt, ist Icon of Sin, falls du das kennst. Das, da war es wirklich so, ich habe das mal bei mir zu Hause in der Küche laufen gehabt. Dann kam ein Freund von mir vorbei, wir wollten abends zusammen Video gucken und er meinte, hat Bruce Dickinson ein neues Soloalbum?
Das ist die zweite Google-Anfrage für nachher.
Sehr gut. Aber es geht ja nicht um Bands, die wie Iron Maiden klingen, sondern es geht um Mentalist. Du hast vorhin schon gesagt, wir können noch mal ein bisschen über den Sound reden. Und wir haben schon gesagt, er klingt stellenweise etwas härter. Habt ihr denn auch ansonsten produktionsmäßig diesmal noch irgendwas anders gemacht als bei den 3 Vorgängeralben?
Wir haben es schon komplett anders gemacht. Das erste Album, ja, da waren wir jetzt da, hatten jetzt kein großes Netzwerk. Und beim zweiten Album hatten wir das Glück gehabt, Jacob Hansen, ne, also bekannter Mann und sehr begabter Mann zu haben für den Sound. Wir haben auch einen perfekten Sound auf dem Album 2 und 3, aber so, wie soll ich sagen, es ist halt ein bisschen Keyboard-lastig, also wir sind gar nicht so Symphonic, ne? Das ist eine Sache, die man natürlich mit Lautstärke regeln kann, ne? Keyboard laut oder Keyboard leise. Und die Rhythmusgitarre ist relativ leise gemixt auf den Alben. Das heißt, du kannst auf der Gitarre super harte, schnelle Rhythmen spielen, aber die sind so leise, dass diese Heaviness von der Gitarre quasi nicht rüberkommt, sondern die Harmonien vom Keyboard, Gesang, die stehen immer im Vordergrund. Das war so ein bisschen bei den Alben vorne dran. Also ich mag den Sound, das klingt sehr atmosphärisch und stark, aber ich habe immer gedacht, wo ist die Rhythmusgitarre an der Stelle? Jetzt war es so, dass Jacob Hansen im Sommer gesagt hat, er hat keine Zeit, also er war selbst auf Tour gewesen und haben gesagt, okay, das ist natürlich der Moment, wo man mal sagen kann, wir wollen jetzt mal weg von diesem Mentalist-Sound, den wir gemeinsam mit Jacob haben, einen neuen Sound machen und dann haben wir gesagt, dann machen wir jetzt das genaue Gegenteil. Also Keyboard geht ein bisschen runter, unterstützt lediglich Melodien und Gitarre, aber dafür machen wir die E-Gitarre laut. Und das ist deshalb, und das wissen vielleicht nicht alle, als wir experimentiert haben, haben wir mal geguckt, was sind harte Songs. Und das ist jetzt zum Beispiel Painkiller von Judas Priest eingefallen. Und jeden, den ich frage, warum ist Painkiller so heavy? Also Judas Priest, mag jetzt keiner böse sein, ist ja jetzt keine Death Metal Band und vom Genre. Also das ist, aber wie schafft es eine Band, die quasi, sagen wir, mittelharte Musik spielt, im Maximum, ja, so hart zu klingen? Und mich dann gefragt, warum ist das Wort, die hat gesagt, Schlagzeug ist so laut. Ja, und das ist aber gar nicht der Fall. Wenn du dann tatsächlich in den Song hörst und genau hörst, und dann merkst du, dass die Gitarre ist so laut. Das permanent eine extrem laute Rhythmusgitarre bei Painkiller. Und das sorgt für diese Heaviness. Denn eine Gitarre, das habe ich Geschmackssache, aber ich denke, eine E-Gitarre ist noch typischer und noch härter als ein Schlagzeug. Als Schlagzeug gibt natürlich so die Taktinformation dazwischen, aber so eine hart verzerrte Gitarre, die laut ist, die treibt unglaublich. Und das ist so ein bisschen ein Instrument, wo du dann nutzen kannst, um zu sagen, ich will die Heaviness und gefühlte Geschwindigkeit hochschrauben. Und das ist passiert. Also wir haben die Gitarren sehr viel lauter gemacht und Keyboard leiser. Und das sorgt dann natürlich dafür, dass das ganze Album vom Sound her schon mehr nach vorne geht und härter klingt. Und noch eine Sache ist für ein Schlagzeug, sagen wir mal so ein Rhythmusspiel, so Bass, Snare, spielt die Gitarre vielleicht 16 Noten dazwischen. Und wenn das sehr leise ist, und dann wirkt der Song, obwohl er auf der Gitarre schnell gespielt ist, wirkt der Song langsam. Aber wenn die Gitarre laut eingestellt ist und du hast das Rohr hört die ganze Zeit, dann wird der Song viel schneller, einfach wegen der Lautstärke.
Ich glaube, bei Painkiller sagen alle Leute Schlagzeug, weil es halt mit diesem Schlagzeug-Intro beginnt, ne, was ja ikonisch ist, das kennt jeder.
Painkiller ist noch verrückter als jetzt andere Produktionen. Sie verändern permanent die Lautstärken in dem Song. Das heißt, es ist wirklich so, dass es mit dem lauten Schlagzeug beginnt, dann kommt eine andere Stelle und dann plötzlich hast du eine ganz andere Lautstärke weiter. Also wir haben sich wirklich alle 10 Sekunden angeguckt, was gerade gespielt wird und die Lautstärkeverhältnisse angepasst. Und das gibt es eigentlich kaum in anderen Songs. Also da haben alle Instrumente auf dem kompletten Album die gleiche Lautstärke. Auch gerade Painkiller ist extrem optimiert. Jede Sekunde wurde bewusst entschieden, welches Instrument ist laut oder leise. Genau, und da haben wir uns vom Sound ein bisschen inspirieren lassen und gesagt haben, okay, dann machen wir mal eine laute E-Gitarre. Ich habe auch noch kurz erlebt, ich habe ein Tankard-Konzert vor 3 Jahren besucht. Ich höre auch gerne Thrash-Metal. Und ich habe dann vorne vor der Bühne gestanden, direkt in der Mitte an der Box, an der Monitorbox des Gitarristen. Und dann ging das Konzert los. Ich habe die ganze Zeit die Gitarre in der 4-fachen Lautstärke gehört wie den Rest. Und es war so unfassbar heavy. Also ich habe da gestanden, mein ganzer Körper hat vibriert und jede Millisekunde wurde er quasi mit jedem Gitarrenanschlag, hat er so seine Vibration bekommen und ich war völlig ergriffen davon, von dieser Heaviness. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie hart eine laute E-Gitarre ist, wenn sie schnell gespielt wird.
Was Ähnliches habe ich auch mal erlebt, aber nicht bei einem Thrash-Metal-Konzert, sondern bei Redemption. Die machen ja Progressive. Das war zu der Zeit, als der gute Ray von Fate's Warning da auch noch besungen hat. Und da stand ich auch sehr nah wirklich vor dem Gitarrenverstärker. Und da habe ich auch gedacht, ui, das ist aber schon echt hartes Zeug, was da auf der Gitarre gespielt wird, was du auf den Alben stellenweise überhaupt nicht gehört hast. Ich weiß jetzt nicht, ob du Redemption kennst.
Nur vom Namen.
Bildungspodcast, ne?
Das ist es, ne? Das Lautstärke von Instrumenten verändern Musik und du kannst einen nicht so harten Song hart machen durch Sound oder du kannst einen harten Sound melodisch machen durch andere Lautstärken. Einen harten Song meine ich melodisch machen durch andere Lautstärken.
Aber heutzutage wird sowas ja auch keiner mehr machen, oder? Weil heutzutage, wenn du dir irgendwie einen Song mal in irgendein Musikbearbeitungsprogramm ziehst, hast du ja eigentlich eine Wellenform, ne, von einem Tonsignal. Und heutzutage hast du ja ganz oft einfach eine flache Linie, weil alles totkomprimiert ist bis oben hin.
Ja, das ist auch ein bisschen schade. Und das ist das Problem mit Computermusik oder Technomusik. Also wenn ich so Techno höre, tötet mich jetzt gar nicht mal so die Musikrichtung, sondern mich tönt diese Monotonität, dass alles zur gleichen Millisekunde und so perfekt kommt. Also ich meine jetzt nicht perfekt von der Komposition oder so, sondern dieses Schlagzeug bei Heavy Metal hat ja immer so eine leichte Nuance. Das heißt, wenn ein Schlagzeuger irgendein Feeling geben will, dann spielt er so ganz leicht vorne dran oder so ganz leicht hinterm Takt. Also es ist immer eine individuelle menschliche Entscheidung und menschliche Komponente drin, wie man etwas abspielt. Und bei E-Musik, dann läuft das einfach so genau runter und da geht eben dieser komplette Groove, das ist natürlich eine andere Form von Groove, aber geht verloren, diese ganze Bandbreite, die jetzt bei Heavy Metal drin ist. Und das fällt einem nicht auf, wenn man Popmusik hört, also der typische Radiohörer, denke ich mal, wo hört dann E-Musik, denkt alles cool, aber wenn du jetzt dein ganzes Leben lang Schlagzeuger gehört hast aus dem Heavy-Metal-Bereich und du kennst dieses Leben, was in diesen Millisekunden zwischen diesen Takten immer stattfindet, dann vermisst man das und denkt, das ist so leer, das ist so unfassbar leer, diese Musik. Ja, und deshalb ist das gar nicht so cool, wenn alles so komprimiert ist oder wenn elektronisch was gesetzt ist, weil eine ganz wichtige Komponente, nämlich das Menschliche und dieser Ausdruck, das ist ja eine Form von Ausdruck, ja, ist nicht genau zu spielen. Kann natürlich eine Form von mangelndem Talent sein, aber es kann natürlich auch ein gewollt sein. Und das funktioniert nicht, wenn alles gehoben wird von Computer und komprimiert wird.
Ja, das ist ja genau ein gutes Beispiel, was du vorhin schon genannt hast. Nico McBrain von Iron Maiden, der spielt ja gefühlt keinen Takt einfach geradeaus. Der lässt sich ja immer irgendwas einfallen. Also hat immer einfallen lassen. Er ist ja leider jetzt nicht mehr als Live-Schlagzeuger dann dabei. Aber das ist genau das. Ich finde immer, wenn du irgendeine Coverversion von Iron Maiden hörst, denkst du immer, aber das Schlagzeug ist irgendwie falsch. Weißt du, was ich meine?
Es ist natürlich auch ein Weltklasse-Talent, Nico McBrain, und nichts gegen gute Drama, die das nachspielen. Aber du kannst diese kleinen Entscheidungen, die der trifft bei dem Konzert, die kannst du nicht kopieren. Es sind Nico McBrain-Improvisationen, Nico McBrain-Entscheidungen, die er live trifft. Und da ist ja noch eine Komponente, also wir spielen manchmal I Would Be Thy Name als Coversong. Jetzt könnt ihr vielleicht sagen, einige tot gehört oder so weiter, aber wir lieben diesen Song. Und wenn du jetzt beim Konzert wirklich noch Zeit hast und musst noch eine Zugabe von der Zugabe von der Zugabe geben. Der Song ist ja auf dem Album gar nicht teils eingetrommelt, sondern der pendelt ja die ganze Zeit auf dem Studioalbum die Geschwindigkeit. Und deshalb kann man jetzt zum Beispiel nicht sagen, man extrahiert irgendwie den Bass. Also wir haben ja keinen festen Bassisten in der Band und könnten auch sagen, okay, wir holen den Bass von theoretisch von so einem Song oder das elektronisch dazu nicht, geht nicht. Ja? Weil Schlagzeug lebt, wird schneller, langsamer. Und das hat jetzt E-Musik oder Technomusik hat das jetzt auch nicht. Das will ich jetzt gar nicht verteufeln, aber ich wollte nur sagen, weil wir auch gesagt haben, deshalb ist Heavy Metal so geil, weil alles selbst gemacht ist. Unzulänglichkeiten verändern Songs, aber auch bewusste Entscheidungen und Genialität von Improvisationen. Und das macht die Musik so echt, so lebendig und so unfassbar dynamisch.
Absolut, ja. Und Hello Be Thy Name ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, wie unterschiedliche Schlagzeuger Songs interpretieren, weil die damalige Version von Number of the Beast, die fängt ja sehr viel schneller an, wird dann aber langsamer. Und die späteren Versionen, die Nico McBrain spielt, die fangen ja langsam an und werden dann schnell.
Aber das macht es ja unglaublich interessant. Das heißt, in dem Moment, wo der Song kommt, kommst du was Neues an der Stelle. Man weiß nicht, was einen erwartet. Und es ist nicht schlecht.
So, eine Sache zu eurem Album oder zur Band allgemein habe ich noch auf meinem Zettel. Von Anfang an habt ihr euer Maskottchen, den Mentalist, dabei gehabt. Findest du, dass sowas heutzutage immer noch wichtig ist? Weil es gibt bestimmte Subgenres im Metal, ich meine, dem bin ich jetzt nicht auch unbedingt so hundertprozentig zugetragen. Das ist sowas wie Metalcore, habe ich das Gefühl, wo es oftmals so Cover gibt, wo man sich fragt, was genau sehe ich eigentlich da drauf? Euch war, glaube ich, von Anfang an der visuelle Aspekt sehr wichtig. Wo kommt das bei euch her? Ist das eine Entscheidung, die, sage ich mal, aus den 80ern auch kommt, weil Iron Maiden zum Beispiel eben auch ikonische Cover durch ihr Maskottchen hatten? Oder, keine Ahnung, also warum habt ihr euch so bewusst entschieden, wir haben irgendein Maskottchen, das uns auch begleiten wird?
Wir sind natürlich Kinder der 80er und man muss ja gucken, mit Bohmen haben ja wirklich echte Blind Guardian-DNA auch in unserer Band. Und bei Blind Guardian Andreas Marschall jetzt die Covers gezeichnet. Und ich persönlich weiß, als Jugendlicher habe ich mindestens so viel Zeit beim Betrachten der Artworks verbracht und dieses Einstimmen, was mich wohl erwartet und was musikalisch hinten dran ist beim Plattenladen. Das war eine richtige Zeremonie. Man sieht erst das Cover, denkt sich, das könnte eine harte, eine melodische Musik sein, mittelalterlich, was weiß ich. Und dann packt man die LP zu Hause aus und dann kommt quasi die Musik noch als Cherry on the Pie. Und ja, es ist, wie soll ich sagen, es ist Kunst, ja. Man kann die bedienen, man kann ein weißes Cover machen oder man kann was Modernes drauf machen, aber wir lieben einfach dieses Geschichtenerzählen von Artworks und sind Fans davon und auch, und es ist ja auch traurig. Ich meine, zuerst hat man ein Vinyl gehabt und das war groß und sieht echt toll aus. Dann kam die CD, da konnte man diese Feinheiten gar nicht mehr genau erkennen. Und jetzt ist nur auf dem Handy so ein kleiner Mini-Part, 2x2 Zentimeter ist das Artwork und da kann man halt überhaupt nichts mehr erkennen. Und da ist natürlich im Moment deshalb wegen dem technologischen Fortschritt wahrscheinlich so ein bisschen die Bewegung weg vom Artwork. Aber wenn man weiß, was es bedeutet, was es bedeuten kann, und dann will man das auf keinen Fall außer Acht lassen. Und ja, da braucht man natürlich auch ein Konzept. Und da war jetzt der Mentalist als Zauberer oder als Medium, der dann eben gute, böse Dinge auf dem Cover macht, hat einfach super gepasst. Und mit Andreas Marschall haben wir jetzt wirklich diesen Blind Guardian Artwork-Zeichner aus den 90ern. Und ich finde, er macht eine hervorragende Arbeit. Und wir kriegen auch extrem viel Feedback wegen dem Artwork. Also wir freuen uns Fans an, was für ein super Artwork. Es wird die ganze Zeit immer verknüpft mit Raute, Andreas Marschall. Also man merkt, ein Teil der Heavy Metaler liebt Artworks auch. Und wir tun es auch. Also gab überhaupt keinen Zweifel an der Entscheidung, dass das Artwork wichtig ist und dass wir darüber auch Geschichten erzählen wollen.
Es ist ja für viele Metal-Bands ist das ja auch irgendwie so eine Art Briefmarkenkollektion. Ich weiß nicht, kennst du so eine bestimmte Dreier-Serie von Axel Rudi Pell? Die sind immer in einem ganz bestimmten Farbton auch gehalten und ganz bestimmte Elemente sind auf dem Cover. Du weißt immer sofort, selbst wenn nicht Axel Rudi Pell draufstehen würde, das ist ein Axel Rudi Pell-Album. Und dieses Kunststück gelingt euch auch, ohne dass man eigentlich euren Namen draufschreiben müsste.
Ja, und es gibt ein Feeling. Das heißt, du hast ein neues Album von Mentalist in der Hand und hast keine einzige Note gehört, aber du siehst das Artwork. Und irgendwie ergreift sich dieses Mentalist-Feeling. Wenn man es hasst, denkt man, oh, jetzt wird es schlecht. Wenn man es mag, denkt man, oh, cool. Aber so eine Stimmung schafft halt ein Artwork. Es ist einfach, das ist das Intro für eine CD. Also, wenn man das Artwork in der Hand hat und das gibt einem schon so ein Feeling.
Das ist auf jeden Fall so. Und ich bin auch nach wie vor ein Freund von Cover-Artworks. Andreas Marschall sowieso. Blind Guardian, klar, hat er gemacht. Running Wild, Grave Digger, ich weiß gar nicht, was noch alles.
In Flames.
Ah, natürlich, natürlich. Horacle, glaube ich, ne? Oder irgendwas aus der Zeit.
Das erste Album, ich weiß, von 1995, was Chester's, wo ist Chester's Dance? Ich weiß nicht genau, es gibt, glaube ich, zwei Chester's Songs auf dem Album.
Chester Race, aber das müsste das zweite, glaube ich, sein. Aber es ist das erste, wo Anders Frieden singt.
War mein erstes, deshalb ist das bei mir jetzt noch so prägend im Kopf. Aber habe ich auch gedacht, wow, was ist das denn für ein Artwork? Und dann kam noch diese Musik dazu, also toll.
Oh ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war... Ja, das ist so ein bisschen Gruselfilm-Feeling, ne?
Das ist wahr. Gut, was damals ja passierte mit 90er, wurde ja quasi dieser Death Metal mit dem Melodic Metal verbunden. Und das gab es vorher nicht. Also so ein Ohr, mein Ohr zumindest hat sowas vorher nie gehört. Und dann bin ich, oh wow, es ist schnell unmelodisch quasi. Und es war man einfach mal ergriffen und hat Heavy Metal nochmal von der anderen Seite kennengelernt, die man ihn ein paar Jahre vorher nicht kannte.
Also ich kann mich noch erinnern, ich war zu der Zeit noch in der Schule. Ich muss irgendwie so 15, 16 in der Größenordnung gewesen sein, als die In Flames Sachen rauskamen, über die wir gerade sprechen. Und ein Schulkamerad meinte damals, wäre das geile Musik, wenn das nicht so ein beschissener Sänger wäre. Das fand ich schon sehr hart.
Ja gut, kann ich auch verstehen, wenn du jetzt dein Leben lang singende Sänger hörst und du hörst erstmal jemand rechts sind jetzt abwertend in Anführungszeichen, da denkt man auch, warum singt er denn nicht, ja? Oder warum ist dieses Rauschen oder so? Aber letztendlich ist es ja auch ein Stilmittel für Härte, ne? Und da muss man sich auch seine Ohren erstmal sensibel hören mit krächzenden, crawlenden Sängern. Und dann kriegt man auch diese Nuancen raus und sagt dann sogar, das ist ein guter Sänger, als ist ein schlechter Sänger. Das ist ja auch heute völlig anders. Ja, heute erschreckst du keine Oma mehr, wenn jemand grunzt, ne? Bei irgendeinem Death-Metal-Song während 90er Jahre hat es noch nie jemand irgendwo gehört und immer, oh mein Gott, was ist das denn?
In der Tat. Ich kann mich noch an meine erste Begegnung mit Cannibal Corpse erinnern. Bei irgendeinem Müller habe ich in eine CD reingehört und habe auch nur gedacht, hat der Schmerzen, der arme Mann? Also ja, so war das damals. Ne? Man hat sowas gehört und dachte erstmal, alles klar, ist das jetzt Kunst oder kann das weg so ungefähr? Ja, wir sind jetzt leider fast schon am Ende, aber natürlich machen wir noch eine wunderbare Sache. Zu diesem Podcast gibt es ja auch eine Playlist, die gibt es auf Spotify und auch auf YouTube. Und es hat Tradition, dass ich ein paar Songs der Band in diese Playlist packe und den Interviewpartner bitte mal ein paar Worte zu den Songs zu verlieren. Normalerweise sind es immer drei, da ihr aber vier Alben habt, machen wir heute mal vier, also von jedem Album einen Song. Fangen wir also mal an. Es ist jetzt wenig verwunderlich, wenn wir von eurem ersten Album sprechen, packe ich natürlich Freedom of the Press in die Podcast-Playlist. Das war ja so euer allererstes Lebenszeichen. Ich glaube auch, bevor klar war, wo das Debütalbum erscheinen wird.
So gut, es war natürlich schon produziert. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. Man wählt ja drei Singles zum Beispiel jetzt zu einem Album raus und wir haben Freedom of Press als erste Single gewählt. Also war wirklich das erste Lebenszeichen. Den finde ich jetzt stark von Maiden inspiriert. Also da wusste auch noch keiner, wo die Reise hingeht. Und dann gab es die Kritiken auch ein bisschen zu sehr nach den Einflüssen, die ihr hattet. Aber ich habe ihn einfach geliebt, diese Melodien. Und dann haben wir auch gesagt, es kommt genauso dann auf das Album.
Und worüber es inhaltlich geht, haben wir ja vorhin schon kurz angerissen. Also ich glaube, darüber brauchen wir nicht weiter zu sprechen. Darum springen wir direkt mal zu eurem zweiten Album und zu einem der Songs, wo es ein bisschen mehr um Spaß geht, den Dentalist.
Ja, also klar, Dentalist ist natürlich der brutale Zahnarzt, die Mischung aus Dentist und Mentalist. Und genau, darum geht es jetzt im Text. Dass er mit seinem Bohrer hinter Menschen herrennt und sie voll zu foltern versucht, ist natürlich ein bisschen humorvoll gemeint. Er ist extrem schnell, der Song, und völlig hektisch. Also wenn man ihn live spielt, denke ich immer, oh mein Gott, also musst du irgendwie so, hast du Kaltstart und plötzlich geht das in einer ordentlichen Geschwindigkeit sofort los. Aber es macht super viel Spaß. Also das kann man nicht gestresst, diese drei, vier Minuten, aber danach denkt man, oh, war das geil.
Kennst du den Film The Dentist?
Nee, den kenne ich nicht.
Sei froh, der ist nicht besonders gut, aber es ist halt ein Horrorfilm über einen Zahnarzt und der macht auch unschöne Dinge.
Dann sind wahrscheinlich Geschwister, die beiden, Dentist und Dentalist.
Genau, ist dann irgendwann die Fortsetzung auf dem nächsten Album. Ne?
Genau.
Dentalist Strikes Back, wie immer sei. Ja, dann von eurem dritten Album der Song Stairs Off, ich hoffe immer, ich spreche es richtig aus, Ragusa.
Ja. Also Ragusa ist eine Stadt in Süditalien und so ein bisschen mittelalterliche Stadt und ich war da auf Sizilien. Und mit einer Freundin, und als ich da die Treppe runtergegangen bin, ist mir also irgendwie die Refrain eingefallen. Es ist so ein majestätischer Weg, diese Treppe hoch und runter, aber man geht da so mehrere hundert Meter außer Atem und so, aber man sieht immer mehr, Wind kommt und das ist schon magisch. Und da ist mir das eingefallen, ich habe gesagt, der ist auf Ragusa, so als Ausdruck, was ich am liebsten rufen würde, als ich oben war. Und dann, als ich auf dem Rück zurückgekommen bin, habe ich direkt Kai gesagt, lass uns diese Melodie nehmen und einen Song schreiben. Und ja, das ist der zu Frau Gruß, das ist nicht eine Top-Sehenswürdigkeit, es ist einfach nur magisch, wenn man dort so eine hohe Treppe an dieses mittelalterliche Städtchen hochgeht. Und ich finde es extrem melodischer Song. Er ist langsam. Wir haben ihn, wie soll ich sagen, ist vielleicht einer der unhärtesten Mentalist-Songs, aber harmonisch finde ich ihn und ultra schön von Melodien. Also gut, man mag seine eigene Musik draußen, dürft es alle scheiße finden, aber ich liebe Stairs of Ragusa und die schönen Melodien aus meiner Sicht in den Song. Aber er ist wirklich in Ragusa entstanden. Wenn es um die Aussprache geht, ist wahrscheinlich Italienisch. Also ich glaube, die Italiener oder Sizilianer sagen einfach Ragusa dazu.
Okay. Ja, aber ist doch schön, so Geschichten kann man sich doch nicht ausdenken, ist doch wunderbar. Ich habe mal mit Michael Vetter gesprochen, der bei der Band Black and Damned Gitarrist ist und er hat auch erzählt, wie er auf den Bandnamen gekommen ist. Er hat irgendwas gesucht, was er mit Black verbinden kann und hat dann nachgedacht, verdammt, Black and Damned und kann man sich auch nicht ausdenken, so Geschichten, oder?
Ja, das sind Geschichten, die das Leben einfach schreibt.
Und dann fehlt natürlich noch was von eurem aktuellen Album, dem Earthbreaker. Es ist mir relativ schwer gefallen, weil ich finde, das Album ist in sich sehr abwechslungsreich und hat ja auch sehr, im Zweifelsfall denkt man dabei wahrscheinlich immer an Blind Guardian, sehr so verschwurbelte Refrains. Und es ist ja kein Song, der dir beim ersten Hören immer im Ohr hängen bleibt. Dafür sind eure Melodien, würde ich sagen, immer so ein bisschen zu ausgeklügelt. Das ist gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
Wir kennen ja auch Alben, die hört man einmal und dann passt man sie nicht mehr an und weiß gar nicht mehr, warum, obwohl es eigentlich gut geklungen hat. Und da gibt es Alben, die laufen dann 10, 20, 30, 40 Mal und man entdeckt immer was Neues. Ist eine bewusste Entscheidung, dass wir sagen, wir haben irgendwelche Melodien, die dann ein bisschen komplizierter sind. Mit der überrascht. Also für wenn man selbst eine Melodie schreibt, ist das das einzig Logische in dem Moment, was rauskommt. Man denkt gar nicht dran, ist das einfach oder kompliziert, ist es logisch. Ja, es ist das, die einfache, schnelle Lösung, die aus dem eigenen Kopf kommt. Und das ist interessant, beim Review zu lesen, dass es dann heißt, okay, man braucht 2, 3, 4 Anläufe, bis die Melodien dann komplett im Kopf sind. Das ist interessant, aber nicht gewollt. Es ist einfach halt gegeben.
Und zwar würde ich jetzt hier den Song Event Horizon nehmen. Ich glaube, das ist auch einer so der härtesten auf dem Album, oder?
Ja, ist ein harter Song. Er hat jetzt etwas, was wir normalerweise als Mentalist gar nicht machen. Kai kennt sich jetzt musikalisch jetzt von der Begrifflichkeit besser aus, aber wir haben die Gitarre spielt so Metallica-mäßig, 80er Jahre trashig, die phrygische Tonleiter, also nicht diese klassische Melodietonleiter die ganze Zeit. Und das schnell und das sorgt halt für so ein bisschen Chaos und Treiben die ganze Zeit. Aber dann der Chorus ist dann halt wunderschön melodisch.
Das auf jeden Fall. Und textlich, worum geht es dabei genau? Nicht um den Film, oder?
Nee, aber der Song hat jetzt wirklich, sagen wir, textlich nichts mit den anderen Sachen zu tun. Da geht es einfach nur um schwarze Löcher. Aber ich kann es wirklich nicht erklären. Rob hat den Text geschrieben. Wir haben den Song komponiert, ihm geschickt, haben gesagt, ja, konnte irgendwas mit schwarzen Locher was machen. Und er hat dann einen Text geschrieben, sehr philosophisch. Und wenn das mir erklärt, verstehe ich es gar nicht immer, was er genau damit meint. Aber das ist gar nicht böse gemeint. Also Rob ist unglaublich tiefgründig. Der geht spazieren, kommt zurück und sagt, ein Tier hat mit ihm geflüstert. Der ist nicht wie ein Wahnsinniger, sondern von seinen Antennen und hat das und das empfunden. Und so tiefgründig sind dann immer seine Texte. Und da fehlen mir so ein bisschen die Antennen, dann immer genau zu verstehen in der letzten Ausgeprägtheit, was ist damit gemeint. Aber es geht um schwarze Löcher, es geht darum, sich zu finden, aber vielleicht lest ihr es euch selbst durch und jeder findet seine eigene Meinung.
Hast du von Rob sein Mystery Moon Projekt mit Markus Pfeffer gehört?
Ja, ich habe es auch gehört, ich finde es gut. Ich denke sogar, dass es ein bisschen moderner klingt, als Mentalist klingt. Ist für mich, also anders, also wir sind ja mehr, wie soll ich sagen, so Melodic Power Metal Band, ne? Ich würde ja auch gerne modern klingen und ich weiß gar nicht, was modern klingen ist. Also als Künstler machst du einfach das, was in dir was rauskommt, ja, und das ist es dann, ja. Und dann sagt jemand, es ist oldschool oder es ist modern, also hast du gar nicht in der Hand. Wenn du es bewusst änderst, lügst du dich ja selbst an, dann machst du ja etwas, was du nicht liebst, so. Aber ja, ich find's gut. Ist so ein bisschen, so Avantasia-Style, würde ich schon sagen. Und ist für mich auch total interessant, Rob den anderen Songs zu hören, ab andere Entscheidungen. Also das ist interessant, wenn ich jetzt das Mystery Moon höre. Und ich finde, Markus ist super, aber dann denkt man als Gitarrist, oh, ich hätte jetzt das gespielt, ja. Aber weil du gewohnt bist, dass du Einfluss nehmen kannst, wenn Rob singt, ja. Und das ist hier halt fertig, ja. Und dann, gut, ist ja kein Problem, akzeptiert man das auch super. Aber das ist das, was ich die ganze Zeit habe, denke ich immer. Ich bin gerade beim Komponieren eines Metal-Songs, da könnte man doch das ergänzen und so.
Ja, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass das befremdlich ist, wenn man die Stimme von jemandem hört, bei dem man gewohnt ist, dass man weiß, wie es jetzt weitergehen sollte in der eigenen Welt.
Ja, genau.
Zum Abschluss wäre es schön, wenn du uns noch 2 oder 3 Songs nennst, von denen du denkst, die sollte jeder hören. Also jetzt keine Songs von euch, sondern irgendwas, keine Ahnung, dein Lieblingssong aller Zeiten oder irgendwas ganz Aktuelles, was du im Moment ständig im Ohr hast. Von mir aus auch, wo ich es gerade im Hintergrund bei dir sehe, Savatage ist immer große Nummer. Gehst du zum Konzert?
Weiß ich jetzt noch nicht, ne? Es ist noch ein bisschen weit hinten, aber ich weiß noch, muss ich auch schnell Karten besorgen. Also werde ich auch in den nächsten Tagen mal gucken. Persönlich, das ist jetzt doof, weil die Songs kennt wahrscheinlich jeder, ja, aber ich würde Keep Up the Seven Keys als Song jedem ans Herzen legen, weil ich weiß noch, als ich das Kind gehört habe, habe ich den immer langweilig gefunden, immer weggedrückt und war dann vorne bei I Want Out und habe die Sachen mitgesungen, aber der Song hat es jetzt geschafft, über 20 Jahre ständig zu wachsen, also es ist diese 13-Minuten-Nummer, die am Ende des Albums ist und es ist so unfassbar gut, ja, das ist wie jetzt, wenn unsere Melodien jetzt beim ersten Mal hören, nicht sofort im Kopf sind, ist, man kann Keep Up the Seven Keys überhaupt nicht erfassen. Also das ist ein Song, den kann man 3, 4, 5 Jahre hören und es kommt immer noch etwas dazu und dann hat er erst seine Größe erreicht und plötzlich ist er natürlich viel besser als March of Time, I Want Out oder Eagle, Fly Free, was halt vorher so diese Hits sind. Also das würde ich doch jedem gerne ans Herzen legen, für die, die es noch nicht kennen. Ja, gut. Was ich persönlich noch sehr mag, ist As I Die von Paradise Lost. Das ist so völlig untypisch, aber habe ich auch 1993 mal auf einer Party gehört und sofort geliebt. Also irgendwie hat die Frau singt damit. Es ist eine einfache, aber total eine Melodie, die sich in den Kopf reinsägt. Und also völlig einfach auch zu spielen. Also jemand, der Gitarre anfängt zu spielen, der kann den dann auch nach ein paar Tagen spielen. Aber finde ich absolut super und hat mich jahrelang begleitet. Und was ich noch extrem mag, ist Theater of Pain von Blind Guardian. Das ist ja von Somewhere Far Beyond. Ein Song, der quasi gar keine Reputation hat. Also ich habe nie irgendwo gesehen, dass das jemand sagt, das ist mein Lieblingssong oder das ist ein Single oder irgendetwas. Aber der ist für mich auch ein absolutes Meisterstück von den Melodien. Also er hat unfassbare Melodien vom Keyboard, vom Gesang, von den Gitarren und ist in sich perfekt, einfach ein perfektes Meisterwerk, wie der sich von Melodie zu Melodie durchhangelt und dann ist er vorbei. Und das kriegt mich wirklich in so eine andere Welt, wo ich dann denke, ich bin auf dem Planeten, jetzt nicht im Science-Fiction-All, aber so im Harmonieplaneten und dann höre ich die Chöre von Theater of Pain. Also das sind so drei Songs, die ich vielleicht mal nennen würde.
Theater of Pain ist, glaube ich, auch so die Vorstufe zu dem, was Blind Guardian, na, vielleicht dann auf Nightfall in Middle-Earth noch eine ganze Ecke weitergetrieben haben. Ne? Und spätestens bei Night at the Opera.
Na gut, ich fand Blind Guardian da so am Höhepunkt, ne? 92, 95, auch bei jedem Mensch anders. Danach haben sie ein bisschen experimentiert, ja, Musikrichtung nochmal leicht verändert, aber das ist für mich göttlich. 10 von 10 Punkte Maximum. Aber das ist vielleicht auch noch ganz kurz noch anzumerken, wir covern ab und zu auch End the Story Ends von Blind Guardian. Und wenn der Tom jetzt mal live spielt, dann hat man auch so ein bisschen Blind Guardian dann mal, falls wir mal so ein Coversong spielen. Also wenn Jan nicht spielt. Aber Jan kann das auch sehr gut.
Ja, wunderbar. Damit sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit hierfür genommen hast. Und ich habe dich nicht darauf vorbereitet, darum kommt das jetzt wahrscheinlich etwas spontan. Der Gast darf den Podcast gerne beenden und die Hörer hinausgeleiten in den Tag, die Nacht oder was auch immer mit einem Zitat oder einfach weisen Worten, mit dem man sehr schön, ja, diese Stunde jetzt hier zu einem Abschluss bringt. Die Bühne gehört also dir. Ich kann nur noch mal sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, möge das nächste Album nicht wieder 2,5 Jahre dauern.
Also vielen Dank, Markus. Und das ist natürlich eine große Aufgabe, aber ich wünsche euch allen da draußen natürlich, dass ihr einen schönen Tag habt und nimmt diese Energie, die der Heavy Metal euch gibt und lasst euch davon beschwingen in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Und ja, wir sind eine geile Community, ne? Lasst uns weiterhin so eine geile Community sein und ich wünsche euch alles Gute.
Dankeschön. Damit wären wir tatsächlich am Ende. Jetzt könntest du das beenden.
Okay, und dann rechnet er das Video aus. Das dauert dann, glaube ich, so eine Minute und dann speichert er es auf dem Rechner. Das mache ich jetzt mal, stopp.